Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Goina wollte Spielwatch als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Klasse, dass ihr heute wieder reinhört. Und ja, heute ist es passiert, oder bis heute ist es passiert. Die erste Futsal-Bundesliga-Spieltag ist rum. Und gemeinsam möchte ich heute wieder reden mit unserem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Hi Daniel und hi allen zusammen. Ja, Futsal-Bundesliga ist gestartet.
Da ist das Ding.
Kribbelt.
Da
ist kribbelt. Das Ding. Es kribbelt im Bauch.
Ich glaube, wir würden, weil wir heute den ganzen Podcast einfach den einzigsten News widmen, die es gibt, nämlich der erste Spieltag, würde ich sagen, wir lassen heute unsere klassische 2x20 Netto-Struktur weg und News und gehen einfach rein in dieses mega historische Once-in-a-Lifetime Event und Spieltag, oder?
Ja, wobei eine Sache kann man noch erwähnen, ne? Nicht, dass wir hier jetzt nur Bundesliga-orientiert gucken. Die Regionalligen haben auch soweit jetzt ihre Planung. Und im Westen, in der Futsalliga West, in der Regionalliga West, gab es den ersten Spieltag. Und da haben sich die Favoriten auch schon ordentlich durchgesetzt. Ne? Köln hat gewonnen 17-1 gegen Bonn. Wuppertal hat in Schwerte gewonnen 5-3. Und auch Minden ganz stark gegen Post-SV Düsseldorf mit 10-3. Und im OWL-Derby hat dort, glaube ich, Detmold gegen die Black Panthers 8-7 gewonnen. Und der UFC Münster ist auch relativ locker mit 11-1 gestartet gegen den Königsborner SV. Also die erste Regionalliga ist auch parallel zur Bundesliga gestartet wieder.
Ja, fällt mir ganz gut schon, dass wir so starten. Guter Move, Sebastian, einfach um zu zeigen, klar, die Bundesliga ist geil und überschattet positiv alles, aber darunter darf halt auch nichts wegbrechen und darunter muss weitergearbeitet werden. Das war vielleicht nochmal, hast mich noch gut gebremst jetzt, dass wir erstmal noch auf die Regionalligen schauen. Aber jetzt, Sebastian, jetzt,
okay.
Jetzt lass doch mal in dieses geile Wochenende starten und wie wollen wir strukturiert vorgehen? Spiel zu Spiel?
Ja, ich glaube, wir nehmen die offizielle Reihenfolge einfach, wie sie bei Fußball.de und auch nach den Spielansetzungen war. Ne? Also wir können durchaus mit dem Premierenspiel starten, Daniel. Du warst ja live vor Ort.
Ne? Ja, darüber kann ich natürlich auch die meisten Anekdoten jetzt hier erzählen. Ich habe so viel gelernt. Ich war tatsächlich von 12 Uhr bis 23 Uhr mit Orga durchgehend beschäftigt, inklusive des Live-Tickers, den ich eigentlich nicht machen sollte, dann doch gemacht hat während des Spiels. Eigentlich sollte ich erst Zeit nehmen, dann auch während des Spiels machen. Dann haben wir aber auch direkt gelernt, dass tatsächlich die vierten Schiedsrichter das übernehmen. Also die Heimvereine müssen jetzt das erste Mal, neuer Schritt, keinen Schreiblerling und keinen Zeitnehmer mehr stellen. Das machen tatsächlich die Schiedsrichter. Deshalb war ich kurz arbeitslos während des Spiels und dann aber war diese Live-Ticker-Sache, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und also ich war da wirklich voll in der Orga drin. Und war dann tatsächlich sogar zeitweise da auf dem Blatt eigentlich der Hauptorganisator da, unser Abteilungsleiter, der Lukas Davenhagen, völlig im Ticket verloren war, weil dort gab es leider, und da sieht man auch wieder die Probleme der Bundesliga, auch wenn wir als Ehrenamtliche so etwas das erste Mal machen, ja, wir hatten einfach falsche Karten bekommen über den Druck von Fortuna, es lief alles über die Hauptverwaltung, war sehr, sehr kurzfristig alles, aber nicht alles ohne Problem, sondern Probleme D-Live, also die Versorger der Halle, da gab es irgendwie den Ticketing eben Probleme, deshalb konnten wir kein Online-Ticketing anbieten, da müssen wir uns an Verträge halten, die Fortuna hat bezüglich Ticketing, können dort also nicht einfach random Anbieter nehmen, ja, das geht also auch nicht. das ist dann schon eingeschränkter als vielleicht kleinere Vereine oder MCA Sennestadt, die völlig autark entscheiden können alles. Mhm. Das hat man schon gemerkt und da war Lukas erstmal da voll im Chaos versunken. Das tut uns auch am Ende total leid, ja, dass wir diese Ticketprobleme hatten. Aber haben es dann ja noch rechtzeitig geschafft, dass alle in der Halle waren.
Das ist ja ganz normal. Das Ding steckt ja noch in den Babyschuhen, ne? Also, dass da noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten sind. Und da lernt man ja. Von Spiel zu Spiel lernt man draus. Ne?
So, wir haben jetzt so eine riesen Learning-Liste gemacht. Also, was muss besser laufen beim nächsten Mal? Helfer waren genügend vor Ort. Wir hatten fast 20 Helfer, die nur Auf- und Abbau gemacht haben. Wir haben von Fortuna Helfer bekommen, die im Verkauf gearbeitet haben. Wir hatten richtig viele Ordner, 20 Ordner oder so. Also da waren wirklich in Summe 30, 40 Helfer unterwegs, ja. Auch unser Orga-Team. Das ist schon Mammut alleine und das mussten wir als Abteilung wirklich dann alles selbst organisieren.
Ja, und ihr habt ja auch noch die riesige Halle, ne? Also das ist ja nochmal was anderes, als wenn du so eine 250-Plätze-Halle hast, wenn du 2500 Plätze hast, ne? Das ist nochmal...
alle berufstätig, man kann sich auch nicht immer alles abstimmen. Vielleicht die witzigste Anekdote, nachdem wir alle Kühlschränke vollgeräumt hatten mit Getränken. Das war noch, und alle, gut, jetzt haben wir das abgehakt. Dann kam irgendwann, ich meine, Lukas rein und meinte, ja Jungs, aber die VIP-Tribüne ist oben. Und wir haben gedacht, okay, die VIP-Tribüne ist unten.
Habt ihr die Kühlschränke hochgetragen? Oder?
Ja, wir mussten dann wieder den einen Kühlschrank ausräumen, den hochtragen und oben wieder einräumen. Ja, tatsächlich. Aber wir hatten wirklich viele geile Helfer, auch aus unserer zweiten, dritten. Die Damenmannschaft hat unfassbar mitgearbeitet, hat Bock gemacht. Ja, es war wie so ein Team neben dem, also neben dem Platz und die Jungs auf dem Platz. Also haben wir sozusagen doppelt gewonnen. Für alle Vereine, die das auch noch durchmachen müssen, es gibt eine harte Zeitline, auch Deadline, wie das ablaufen soll, die Abläufe als Heimspiel. Auch wenn man Livestreaming hat, Druck, also man braucht die Auszüge aus dem DFB, das muss bereitgestellt werden, es müssen die Plätze bereitgestellt werden, Versorgung muss bereitgestellt werden. Da haben wir auch ein bisschen gepennt für die Medienleute, da viel bereitzustellen. Das sind viele Punkte. Also alle, die das noch machen müssen, gerade mit Livestream, da kommt nochmal so ein paar Orga-Blöcke dazu. Ne?
Ja, ich finde das total interessant, weil Fortuna Düsseldorf hat ja in der Hinsicht Heimspielaustragung, keinerlei Erfahrungen auf deutsche Meisterschaftsebene oder sonst was. Auch das, was du schilderst, ist einfach total fresh einfach. Also dieses auch, weil es noch keine Routine gibt. Und deswegen, ich denke, das war für euch natürlich eine gewisse Mammutaufgabe. Ne? So einen ersten Spieltag, Livestream, wie du schon sagst, von der Akkreditierung bis hin zur ganzen Organisation, dann noch so eine riesige Halle, die man ja bei der deutschen Meisterschaft normalerweise jetzt auch nicht hat, außer bei einem Finale oder sowas. Und von daher, von 0 auf 100, Fortuna, ne? Von 0 auf 100. Und von daher, es wird immer irgendwo ein paar Probleme geben, aber
ich habe ja sogar die Geburtsstunde eines Hallenbodens miterlebt. Hast du das mal gesehen?
Ja, die Bilder hast du ja aufgenommen.
Genau.
Die Geburtsstunde eines Hallenbodens.
Ja, weil das war tatsächlich jetzt ein neuer Boden. Der Bodenvermieter, der war auch vor Ort, ein unterhalten netter Typ, der das dort macht und der auch dem DFB immer die Hallenböden bereitgestellt hat und meint, ja, den alten Hallenboden hat er verkauft irgendwo an Handball oder so, die haben dann den Boden geholt, deshalb gab es jetzt einen neuen Boden. Also der wirklich allererste Mal bespielt wurde, deshalb lag der auch beim allerersten Mal komplett blau, ohne Linien vor und es wurden dann erst die Linien aufgeklebt, was halt ganz, wie so ein riesen Abziehbild. mega. Da wurde dann ja unser Nils Klemms Logo da, der Okocha-Trick Logo, Bundesliga-Logo, musste da so aufgeklebt werden, das war halt auch wie so ein großes Abziehbildchen im Panini-Heftchen. Was dann da so draufgeklebt wurde. Das war auch mal spannend, das mitzusehen. Ja, und es ist halt super viel Aufwand. Ja, so ein Boden, habe ich ja auch wieder, jetzt viele kamen dann, ja, kommt der Boden wieder, kommt der in jedem Bundesligaspiel und so weiter. Ja, also so ein Boden kostet zur Miete 4.000 bis 6.000 Euro. Ja. Das dauert, ich habe die Jungs ja gesehen und die Mädels, die das aufgebaut haben, und die sind geschult darin, eine Stunde bis anderthalb. Ungeschult, wenn man so einen Boden auch kauft, dann dauert das wahrscheinlich zweieinhalb Stunden. Ja. Es wird dann ja aufgeklebt, es ist kein Verbundsystem, es gibt so Steckbögen, Böden. Das ist das hier nicht. Das sind also Laminat, ich weiß gar nicht, was ist das für ein PVC-Boden, was weiß ich. Weiß ich nicht. Aber der wird dann aufs wieder ein doppelseitiges Klebeband aufgeklebt.
Ja.
Und die Linien sind dann verklebt und werden dann wieder gelöst. So ist der aufgebracht. Und das muss gerade sein. Wow, also ich hasse ja Löcher anbohren. Ja, so irgendwas über die Wand bohren, ist, das wäre für mich Horror, diesen Boden da aufzubringen.
Krass. Krass, also ich hatte das jetzt dann immer nur beim Landesauswahlturnier mal so ein bisschen wahrgenommen, wie so ein Boden dann aufgezogen wird und so weiter. Und wenn du sagst, das ist jetzt ein ganz komplett neuer Boden gewesen, ist das natürlich höchst interessant. Einfach, wie du schon sagst, das ist das erste Mal das Logo drauf, das erste Mal Linien drauf. Ja, und ich hätte mal eine Frage, hast du da irgendwie Feedback gekriegt von den Spielern, wie der sich bespielen ließ? Also war der vielleicht noch zu stumpf oder was gab es da für Feedbacks?
Nee. Siehst du? Ne, das habe ich da ich ja voll im Tunnel war bis 23 Uhr und dann endlich ans Restebuffet durfte dann bei uns, habe ich da gar kein Feedback jetzt bekommen. Wäre mal spannend, ja? Richtig, wäre spannend.
Ja, wäre auch mal spannend, wie so ein frischer Boden sich bespielen lässt. Aber Daniel, genug zu eurer wunderbaren, lehrreichen und durchaus auch
Lass uns dort beginnen, wo der Livestream ansetzt. zum Livestream. Übrigens, ich habe jetzt den Kommentator kennengelernt. Da auch nochmal nette Grüße an den Julian. Und der dort, also Julian Lukas Schäfer heißt der ist kommentiert, ist 21 erst, unfassbar eloquent dafür, geile Stimme. War cool, ihn kennengelernt zu haben, der auch unser Podcast hört, hat mich gefreut und er meinte auch, er brauchte auch manchmal den Podcast als Vorbereitung, weil es eben nicht viel Infos gibt.
Ja.
Und hatte sich auch bei mir am Drucker echt richtig viele Seiten mit Infos ausgedruckt, was man eben nicht weiß, ja, wie viel Arbeit das macht, zusammen das Ganze zu machen.
Wenn du fresh bist in diesem Sport, dann hast du es halt nicht alles, wie wir mal eben kurz hier abgespeichert aus der Erfahrung, ne?
Ja.
Und ich fand aber auch den Julian hieß er, und auch den Timo Heinz als Co-Moderator. Ja. Ich fand, das war durchaus ein Highlight. Also wirklich, ich fand das ein richtiges Highlight. Die beiden waren, also ich fand den Julian, der hat eher so diesen emotionaleren, diesen tatsächlichen Sportreporter-Style, so auch nicht, vielleicht auch ein bisschen jünger in der Hinsicht. Und der Timo hat dann immer gut versucht, auch taktische Sachen zu analysieren. Ich habe das ja auch in meinem kleinen Kommentar zu dem ersten Spiel, zu dem Premierenspiel, auch nochmal ausführlicher gemacht. Da hat er ja auch ein paar Sachen erklärt. Das fand ich echt gelungen. Also ich fand die beiden echt gut, auch von der Balance her, auch von der Infostruktur, die kam. Also ich habe da echt gerne auch zugehört. Bei dem Spiel. Ne? Und da kommen wir dann, also ich würde jetzt gerne auch mit dir jetzt dann zum ersten Spiel kommen. Also die Kulisse und der Rahmen und so weiter fand ich, war super. Also auch, es waren zwar nur, wie ich gehört habe, 850 Zuschauer in der großen Halle, allerdings wirkte die Halle jetzt nicht leer. Also es war jetzt schon in Ordnung für Corona-Bedingungen, fand ich. Das auf jeden Fall. Und dass das Premierenspiel von der Kulisse auf jeden Fall am richtigen Ort und auch sicherlich irgendwie vom Roundup mit wie hieß er, Enkelson.
Ja, Enkelson, ja.
Ja, ich war ein bisschen
netter
komisch,
Typ. Das auch. Auch netter Typ, habe ich auch ein bisschen mit dem unten geschnackt vorm Spiel. Und er hat mir erzählt, von seiner Angst erzählt, vor der Nationalhymne. Er durfte ja die Nationalhymne singen und meinte auch, seine Buddies haben ihn auch schon ganz schön immer gedisst und dann immer so Memes geschickt mit Brühe im Glanze und war echt nervös, glaube ich.
Ich fand, also man muss den Musikstil mögen, ne? Aber ich denke, es hat einigen gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von so einer Art Musik, das sage ich mal ganz offen, aber ich fand es gelungen. Ich fand den Sound ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob das die anderen im Stream auch so wahrgenommen haben. Das wirkte so als sehr kratzig, basslastig. Man hat kaum was gehört vom Gesang, sodass er auch nicht für den Stream so wirklich musikalisch brillieren konnte, fand ich. Ansonsten ist er ja ein Düsseldorfer, ne? Ein Düsseldorfer Pop-Sänger, wenn man so will. Und für die Nationalhymne, auch da war der Sound aus meiner Sicht einfach, also man kann das ja im Stream nochmal nachschauen, entweder waren meine Boxen kaputt oder irgendwas war.
Ich
hab's gehört,
ich habe mir den Stream dann ja auch angeschaut, gerade weil ich das Duo Julian und Timo auch hören wollte und die Szenen natürlich auch nochmal sehen wollte und das war in der Halle, war das ganz, der Ton völlig normal, gut, Es war dann im Stream irgendwie übersteuert. War schade. Ja. War eine gute Stimme, so jemanden zu bekommen mit der Stimme ist top. Der genau, auch echt, der hat auch ein bisschen dann mit den Jungs ein bisschen Futsal unten so ein paar Tricks gemacht. Mhm. Also ein bisschen was am Ball konnte er auch. Also war durchaus gut. Dann bin ich ja gespannt, dann ging es ja los, der Ankick. Der erste, der symbolische Ankick.
Oh ja.
Ich erkläre kurz und du sagst mir deine Meinung. Also es standen Peter Friemuth dort, es stand Lumpi Lamperts dort, also Düsseldorfer Urgestein. Dann stand Marcel Janssen vom HSV, jetzt eben von der AG oder vom EV, Vorstandsvorsitzender von der AG, glaube ich. Und dann stand noch da Renate Lingor.
Ja.
Und die große Frage war ja, was machen denn jetzt vier Leute beim Ankick?
Ich glaube, der Marcel Janssen hat den Ankick gemacht und Lingo hat den angestoppt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sah es ein bisschen technisch komisch aus. Ne? Ich glaube, so war das.
Ja, weißt du, wer gar nicht berührt hat? Ja, wer? Der Lumpi.
Ja, der Lumpi, der hat auch den Ball am Anfang fallen lassen. Der hat ja nicht gewusst, dass der Sprung reduziert ist.
Ja, aber egal. Stimmt. Da gibt es eine geile Szene.
Vielleicht im Verlauf der Zeit drauf. Da fallen uns ja einige Anekdoten auf. In dem Moment habe ich gedacht, okay, da bin ich ganz ehrlich, das fand ich scheiße. Also ganz ehrlich, fand ich nicht gut, dass da halt.
Dass du nicht dabei warst.
Nein, das ist mir scheißegal in dem Moment. Was ich aber sagen wollte, ist, dass da die Vermarktungsmaschine Fußball mehr oder weniger aufgezogen wurde. Marcel Janssen macht den symbolischen Anstoß. Das fand ich als Teil dieser Futsal-Geschichte und auch du oder auch andere als Teil der deutschen Futsal-Geschichte so ein bisschen arm. Also ganz ehrlich, das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, denn aus meiner Sicht hätte es ein, ja, unter historischer, fachlicher, ja auch einfach Anerkennungskontext und Respekt gegenüber der deutschen Futsal-Historie, hätte es aus meiner Sicht nur eine Person geben dürfen, die diesen symbolischen Anstoß durchführt. Und das wäre Georg von Köln gewesen. Der hat damals den Futsal in Deutschland mit seiner Vereinsgründung des UFC Münsters und seiner ja, damaligen Mitstreiter ins Leben gerufen. Und ich finde, das wäre ein richtig geiles Zeichen gewesen, wenn dieser Mann den Anstoß hätte machen dürfen. Ich weiß nicht, ob er angefragt wurde. Georg kann uns ja mal eine Rückmeldung geben. Aber
also safe nicht.
Safe, ja, okay. Aber ich muss ehrlich sagen, das wäre, da hätte mich, und das bin ich, da bin ich jetzt auch ganz offen kritisch nochmal, da hätte mich der DFB auch überzeugt mit. Weil das wäre sensibel, kulturell sensibel, und das würde auch von dieser Vermarktungsschiene so ein bisschen abrücken. Weil man muss es ja vermarkten. Man muss das Spiel auch Fortuna Düsseldorf und den HSV Panthers geben. Ganz klar. Aber das war der Tick zu viel, wo es für mich ein bisschen unglaubwürdig wurde. Weil das ist das Ding, was man schon am Fußball nicht mehr mag, wo sich viele vom Fußball abwenden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich da war, fand ich das gar nicht verkehrt. Ich dachte, cool, da kommen jetzt so ein paar Koryphäen. Und dann habe ich deinen Kommentar gelesen und denke, jo, stimmt, aber ich habe selber tatsächlich auch nicht so reflektiert gedacht. Das heißt, wahrscheinlich wurde auch beim DFB nicht so reflektiert gedacht. Am Ende denkt man sich, das stimmt. So. Da hätte jemand aus der Futsal-Szene sein müssen. Und auch paritätisch vielleicht. Ja, ja, also dann kommt Lumpi Lamperts und kommt der Marcel Janssen und auf der anderen Seite steht Georg von Köln. Und man hätte sich noch einen anderen Pionier gesucht, den man da ranbringen kann.
Und dann kann der Timo Heinze da irgendwie ein bisschen was erzählen zu. Und dann merkt auch der Zuschauer, der neugierig ist, hey, hier ist was Besonderes. Der Futsal ist was Besonderes. Und wen wollen wir denn vom Fußball für uns gewinnen? Vor allem die vielleicht diesem Vermarktungszeugs überdrüssig sind. Dieses Marketing-Fußball-Ding, das Geschäft Fußball. Also wir wollen ja jemand, der sich in diesen Sport verliebt. Und ich denke, das wäre schon mal eine schöne Liebesstory gewesen und auch ein Liebesbeweis. Mhm. Aber der kam leider nicht. Und das hat mich, da bin ich sofort so ein bisschen, also da merkt man mal, wie ich mir so ein Ding anschaue. Da dachte ich mir, echt schade. Ich habe ja parallel den Kommentar so ein bisschen geschrieben. Also sorry auch an alle, falls ich ein paar Rechtschreibfehler drin habe oder sonst was. Ich kontrolliere da nicht mehr großartig. Der geht dann direkt in die Redaktion, ne, Daniel? Aber das Ding ist einfach, in dem Moment dachte ich so, ey, schade. Das ist echt schade, weil ich dachte mir schon, wenn da sowas kommt, aber dann dachte ich mir, vielleicht macht es ja Timo Heinze selbst oder so. Wäre ja auch gut gewesen. Jemand aus der Futsal-Szene, der einfach seit sehr früher Zeit dabei ist. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht hätte es nur Georg von Köln sein dürfen. Und das wäre ein symbolträchtiger Anstoß gewesen.
Niemand in der Futsal-Szene hätte dem widersprochen, bin ich mir sicher.
Das hoffe ich. Ja. Weil sonst hat man die Geschichte nicht verstanden, aus meiner Betrachtung. Ne? Aber da bin ich halt auch durchaus kritisch.
Aber wie, ich glaube, Clemens Burmeister hat geschrieben bei Instagram oder YouTube, ich weiß gar nicht mehr wo, so der Kreis schließt sich ja vom OFC Münster, weil Eike Thiemann ja das erste Bundesliga-Tor erzielt hat und vom OFC Münster ausgebildet wurde oder zum Futsal gebracht wurde, dann schließt sich der Kreis, und
hat Georg von Köln doch irgendwie noch was
bei. Ja, genau, da war Georg doch dabei. Georg war doch da so ein bisschen dabei. Also, eigentlich ganz schön.
Danke, Clemens, für den Hinweis und wir führen es dann nochmal aus. Georg von Köln ist auf jeden Fall am Start
gewesen. Ich kann auch zu den Zuschauern übrigens, es sieht auf den TV-Bildern tatsächlich weniger aus, als ich selber in der Halle war. War so ein bisschen überrascht, dass das so ein bisschen, in der Halle hat das mehr gewirkt. Und tatsächlich, wir hatten allein schon 650 Vorbestellungen, plus Tageskarte, plus VIP. Also es kommt hin, die 850, weil das auch so ein bisschen im Raum stand, ob das wirklich so viel waren. Unser Einschätzung, was wir da gesehen haben und verkauft haben, das passt. Was ich halt super schön fand, ich konnte es leider kaum reden, weil ich immer so im Orga-Stress da war. Und überhaupt immer den Live-Ticker zum Laufen zu bringen. Ich bin rumgelaufen. Wie geht hier der Live-Ticker? Weiß das hier jemand? Hat auch sonst da keiner gemacht. Christian Sauer saß rum und Dennis Bessel, die habe ich noch gesehen. Jungs, auch nicht. Klar, wer macht denn? Hat ja auch bisher in Deutschland kaum einer gemacht, diesen Live-Ticker. Und es waren sehr viele Futsalvereine da mit der ganzen, also mit einer großen Gruppe eben, das fand ich super schön zu sehen, dass da jetzt die Community zusammenkommt und dort sitzt und sich dieses Futsal-Event konsumiert und mitfiebert und es waren viele Kinder da, die haben Stimmung gemacht, es war schön. Drommler haben wir übrigens nicht bekommen, wir haben die Ultras angefragt, aber die Ultras, und das ist konsistent, haben gesagt, sie gehen nicht zum Fußball aufgrund von Corona. Und damit können sie auch nicht zum Futsal gehen. Ja, schade. Wären sonst gekommen wahrscheinlich.
Ja, ich habe auch gehört, dass eine Sennestädter Delegation da war. Also tatsächlich, um sich einfach das auch nicht entgehen zu lassen, einfach auch das aufzusaugen, Teil dieser Community auch nochmal, also den eigenen Teil auch nochmal beizutragen. Und einige andere Vereine waren ja auch da, hat man ja auch so wahrgenommen. Zu den Zuschauern, du sagst gerade, es waren 850, man darf auch nicht nur das Fernsehbild da natürlich als Orientierung nehmen, weil der auch auf der Fernsehseite und hinterm Tor und so weiter natürlich auch noch verteilt ist. Also hundertprozentig glaube ich, dass das 850 Leute waren. Ich habe ja auch noch Bilder außerhalb der Fernsehbilder gesehen. Also von daher erstmal top. Du sagst gerade, die haben Futsal konsumiert. Ich denke an so einen Beitrag gerade so. Ich konsumiere, also bin ich. Das ist so ein kritischen Beitrag dazu. Aber ja, also sie waren da, sie waren Teil davon, sie haben es aufgesaugt. Ich hoffe auch einiges mitgenommen. Und von der Kulisse fand ich, wie gesagt, war es das richtige Premierenspiel auch von dem Verein. Darf man das durchaus so nennen, wenn das nicht jetzt das einzige Konzept ist, was man verfolgt. Ne? Also das mit dem Marcel Jansen und Lumpi und so weiter, das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Ich hoffe, das wird auch wahrgenommen und reflektiert. Aber lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil jetzt haben wir das ganze Roundup und drumherum besprochen. Vom Sportlichen fand ich nämlich, da hat das Spiel so ein bisschen was vermissen lassen, was ich eigentlich am Futsal liebe.
Ja, Tore.
Ja, das sowieso, aber auch inhaltlich. Aber ich muss auch sagen, es war halt auch das erste Bundesligaspiel überhaupt. Ne? Also das heißt, beide Teams, egal ob Düsseldorf als Neuling oder die alten Hasen vom HSV, die waren sicherlich auch etwas nervös. Und dadurch wurde das Spiel auch erstmal ein bisschen, ich sag mal, geprägt durch Abtasten. Und ich glaube, erst im letzten Viertel des Spiels wurde es halt ein bisschen temporeicher. Und dann haben wir auch das goldene Tor gekriegt. Ne? Ja. Aber bis dahin fand ich beide Teams taktisch grundsätzlich eher auf, die haben sich eher neutralisiert, glaube ich.
Noch eine Anekdote. Von mir waren Kollegen tatsächlich da, die sich das angeguckt haben mit der Familie, fanden das ganz toll. Schöne Grüße da. Und da wurde ich gefragt, wie viele Tore fallen denn so beim Futsal? Und so Mittelwert würde ich sagen, so 3 auf jeder Seite, also so 6 Tore im Mittelwert. Jetzt schau dir mal die anderen Ergebnisse halt am Spieltag an. Ja, dann kommt das echt richtig gut hin. Ja. Und dann den Ausreißer.
Der Ausreißer im ersten Spiel. Aber ich habe mir auch überlegt, warum war das so? Also ich habe das, ich kann auch jetzt nicht großartig Feedback, also reflektieren auf anderer Basis. Ich kann es mir nur taktisch erklären erstmal. Es gab halt auch zu wenig kreative und individuelle Momente. Und beide Teams haben aus meiner Sicht zu viel Strukturspiel geboten. Und ja, es war wenig Ausbruch aus diesen festen Strukturen und ja, auch ein Ausbruch, der mal den Gegner in echte Verlegenheit gebracht hätte. Das fehlte so ein bisschen. Und ich muss aber auch das vorab sagen und auch wird auch mein Fazit sein, Fortuna hat das Spiel aus meiner Sicht absolut verdient gewonnen, ne? Weil ihnen dieses Strukturspiel halt besser liegt als dem HSV. Ne? Und der HSV ohne Elias Saad und mit, ich sag mal, auch mit einer neuen, mit neuen taktischen Impulsen, auch strukturierter spielend, aber dafür halt viel überraschungsloser. Deutlich weniger intensiv und aus meiner Sicht auch in der Leistungsspitze haben sie nicht das gezeigt, für was sie seit Jahren bekannt waren.
Verkopft vielleicht ist das.
Verkopft, ja.
Ziemlich verkopft. Also als ich dann 4-0, eine 4-0-Aufstellung gesehen habe, ja, bei Hamburg, dann okay, ja, so, so viel Vorbereitungszeit war jetzt nicht für der deutschen Meisterschaft.
Ja.
Da hätte ich jetzt andere Schwachstellen gesehen, wo man hätte arbeiten müssen beim HSV. Und ja, vielleicht hat man versucht, was ja eigentlich eine schöne Entwicklung ist, zu sagen, wir wollen weg von dem individual-technischen Teil oder wollen diesem gruppentaktischen hingeben. Aber ja, es haben wir dieses deutsche strukturierte Denken, diese ewige Rotation, die wir auch im letzten Podcast haben. Wir haben ein bisschen darüber philosophiert. So, warum muss ich da hin, wenn ich doch mit der anderen Sache besser fahre? Also nur, weil man es mit in anderen Teams so macht oder auch gerade im DFB-Universum so lehrt.
Ja.
Stark gruppentaktisch bezogen, alles ist eigentlich gruppentaktisch. So what? Ich habe einen Michi Meier, ich habe einen Sacklam.
Ja. So. Ich habe einen Ian Preske-Klaus. Ich habe, also du hast 3-4 Spieler, die individuell eigentlich alles machen können da, ne?
Ja.
Wenn du sie in die Situation dazu bringst. Und das haben sie nicht gemacht. Ich habe auch im Nachgang nochmal analysiert. Das Spiel war ja zum Glück noch live. Ich habe mir auch noch mal manche Szenen nochmal angeschaut und ich habe echt nach Gründen gesucht für diese durchwachsene Leistung der Hamburger. Und ich kann das nur auf diese taktischen Vorgehensweisen beziehen. Und das war aus meiner Sicht einfach nur Standard-Futsal. Fortuna Düsseldorf hat das wunderbar in die Karten gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sein, ohne dass ich hier jetzt Kritik äußere. Das ist nur eine Analyse. Mit so einer Leistung werden die HSV Panthers oben in der Tabelle kein Wörtchen mitreden können. Also da, das finde ich, und das hört sich echt hart an. Wie gesagt, das ist keine Kritik, sondern einfach das, was man auf dem Platz gesehen hat. Das waren nicht die HSV Panthers, die noch bei der DM vor ein paar Wochen, ne, vor ein paar Wochen
war es. Da war halt Elias Saad noch. Das war eben immer der Gamechanger. Denk nochmal zurück an die Partien.
Ja, ja, umso bitterer, dass der Junge nicht mehr Fußball spielt. Das ist so bitter, ne?
Ja.
Und aber das war so, also ich will es jetzt, es sah so aus wie Standard-Laufweg-Futsal. Dieses Standard-Laufweg-Futsal. Und ja.
Symptomatisch ist ja auch das Tor, oder? Also Sepp kann den Ball super da annehmen und
Alter,
ich weiß gar nicht, wer ihn da attackiert. Jedenfalls Öztürk. Attackiert er ihn nicht.
Öztürk heißt er.
Ja,
Öztürk.
Und steht fast 3 Meter weg, ja. So ein Meter muss er da ran. Und Sepp schlägt eigentlich eine seltene Flanke.
Ja, aber ja,
super mega gut, dass der ankommt. Ja. Eike macht noch eine schöne Täuschung, dann ist drin. Aber so, dass er so viel Zeit hat, Lukas, ja, ist so symptomatisch irgendwie für das Spiel. Ja. War gut.
Das Tor war von Düsseldorf, also wirklich, also Sepp kriegt den Ball, stoppt den Ball an und spielt einen Flugball aus dem Stand. Öztürk läuft ihn an, deckt die Tiefe hinter sich ab. Aber in der Tiefe ist kein Düsseldorfer Spieler. Das heißt, wen deckt er ab? Wem will er dazustellen? Ne? Und er trabt ihn an. Er kann nicht den Ballschatten schließen. Er kann keinen Druck auf den Ball ausüben. Das war für mich schon der erste Fehler. Und es war ein simpler Pivot-Ala-Change. Also Eike Thiemann geht in die Tiefe und der andere Düsseldorfer Spieler geht auf den Ala. Und dadurch hat schon Juri Jeremejew, der Spielertrainer, auch dann vielleicht die Orientierung verloren, hat dann Eike Thiemann nicht richtig aufgenommen, sieht nur zum Ball und dann kommt da so ein Flugball durch und dann herrschte da Chaos, aber sowas von beim HSV und ja, Eike macht das gut, ne, also nimmt den Ball an, dann zack, gut antizipiert, das Torwart und der Jeremejew einfach wild drauf loslaufen, er legt den Ball einmal rein und haut den Ball ins kurze Eck, auch relativ zentral, wenn man die Fernsehbilder sieht, also gut gemacht. Aber das war eingeladen und die Hamburger haben da echt nicht gut verteidigt, das muss man einfach sagen.
Was natürlich auch spannend ist, was bei den Hamburg Panthers dazukommt, Celani hat gefehlt als Antreiber. Der Torwart, der jetzt gespielt hat, Name habe ich jetzt gerade vergessen, hat mich erstmal überrascht, war ein guter Torwart. Natürlich unorthodox oder sagen wir noch sehr viel Fußballtechnik, aber ein guter Keeper, ne, dafür, dass er auch noch nie für uns jetzt, die jetzt nicht aus dem Hamburger Raum kommen, jetzt ein unbeschriebenes Blatt war. Aber Celani als Typ, glaube ich, hat gefehlt.
Ja.
Ja, das. Ja.
Also der Torwart, ich weiß, ich hatte den Namen auch gerade noch auf der Zunge, ist halt ein neuer. An den lag es nicht. Also der hat auch im Spiel hier und da noch ein Ding rausgeholt. Man muss auch sagen, es war jetzt kein Spiel, mit wo es hin und her ging und viele Chancen. Also die Torhüter mussten sich jetzt nicht extremst auszeichnen. Ja,
Bulanik,
aber,
ist das der Benjamin Bulanik?
Ah, Bulanik, ja, ich hatte den auch in meinem Kommentar erwähnt. Also der sah, also was soll er bei dem Tor machen? Also vielleicht technisch kann man den halten, durchaus, aber ganz ehrlich, ich erwarte jetzt auch bei einem Torwart hinter Celani nicht direkt einen Top-Torwart. So ist es einfach. Und an ihm lag es nicht. Das war in der Defensive beginnend, auch der Pivot von Hamburg, wenn man sich diese Bilder nochmal anschaut, muss einrücken, viel schneller die Korbertura machen, macht er nicht. Öztürk ist verunsichert dann, weiß nicht, ob er draufgehen soll oder nicht. Mhm. Dann kommt Jeremejeff nicht hinterher und dann hast du den Salat. So ist es einfach. Also das war von ganz vorne bis ganz hinten einfach nicht gut verteidigt. Aber das war halt ein Ding, das hat gereicht. Und mir hat es beim Hamburger SV, auch beim HSV Panthers, Hamburger SV Panthers, da hat es mir einfach, also ich weiß nicht, ich bin ja auch ein kleiner Fan von denen. Also ich muss ja auch sagen, ich mag deren individuellen Spielstil, weil ich sehe das auch als ganz, ganz wichtigen Schlüssel an für hohes Futsalniveau. Mhm. Aber was man da gesehen hat, das war aus meiner Sicht eher eine Anpassung an diesen standardisierten kollektivistischen Laufweg- und Rotationsfußball, der in Deutschland seit Münster gepredigt wurde, aber von diesen Teams, die damals, ne, die das damals und auch ein paar noch heute predigen, davon sind nicht viele in der Bundesliga gelandet. Ne? Denn aus meiner Sicht ist es, und das, da habe ich mir halt die Hamburger irgendwie von der Entwicklung vielleicht auch zu weit gewünscht, muss halt eine richtige Mischung aus individueller Stärke und Freiheit sein mit gruppentaktischen Strukturen, die aber auch wiederum vom Individuum wahrgenommen werden und am Ende, ne, ist alle Gruppentaktik eine Entscheidung der Individuen. Und die besten individuellen Entscheidungen, welche dann zu einer Zweier-, einer Dreier- oder auch einer Vierer-Taktik führen, das sind die besten individuellen Entscheidungen werden dann das höchste Level dieser Liga ausmachen. Und das, da hätte ich mir schon fast gerade, die HSV Panthers haben Potenzial dazu, aber irgendwie haben die jetzt komplett ihren Spielstil. Aber
mal. Also, sieht aus an Magic Meyer. Michi, mach wie immer.
Mach wie immer, echt.
Mach's wie immer.
Ja, das ist ja das Ding. Du spielst Düsseldorf einfach in die Karten, weil eigentlich hast du 3-4 Spieler im Team, die allen Düsseldorfer Spielern individuell große Probleme bereiten hätten können. Aber du hast halt nicht einmal, und das habe ich vermisst, diese Geilheit, dieses Auffressen wollen, dass du nicht einmal ein Düsseldorfer Spieler, ich nenne es immer gerne, ohne es zu das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber als Opferspieler raussuchen und dann ein 1 gegen 1 isoliert oder provoziert zu haben. Dann kommst du mal durch und du kannst das 3-4 Mal ausprobieren und irgendwann kommst du durch und dann ist es brandgefährlich. Aber die HSV Panthers waren einfach überhaupt nicht gefährlich. Also ich über die gesamte Strecke des Spiels hat mir da wirklich so eine gewisse Druckphase gefehlt. Und das war nicht variabel aus meiner Sicht, aber gut, wir können jetzt viel meckern. Es war das erste Spiel, es hat viele Faktoren.
Und es gab nur Heimsieger. Also diese Reiseproblematik ist ja für alle neu. Also auch für die Oberligaspieler, die jetzt, das ist ja so, was gerade jetzt bei Hamburg und bei uns bei Fortuna ist ja Oberliga-Fußball so das Maximum gewesen. Aber das ist halt was ganz Neues.
Ja, aber ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht vom Heimvorteil sprechen. Natürlich Düsseldorf, überraschend, gewonnen jetzt zu Hause. Aber der Rest der Spiele, da kommen wir jetzt da gleich noch drauf, da fand ich schon, waren die Heimmannschaften auch durchaus favorisiert. Vielleicht Hohenstein, Stuttgarter Futsalclub, da hätte man vielleicht nicht das so erwartet. Aber am Ende des Tages fand ich jetzt keine große Überraschung, außer bei Düsseldorf gegen HSV Panthers. Und da vielleicht durchaus, Premierenspiel, nur 1-0. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es einfach auch ein Druck auf den Mannschaften lastete. weil die anderen Spiele, die gingen dann ja toremäßig ab. Das muss
ja,
man auch einfach sagen.
Ja,
das
war schön, ja, schön. Naja, dann lass doch mal zusammenfassen. Also, an sich das Event, gut, ich war der Organisator da vor Ort, also ich kann mir, also, wenn der Aufbau jetzt nicht geklappt hätte oder so, ja. Wir sind auf jeden Fall zufrieden, ich kann sagen, wir in den, trotz einiger Probleme halt, haben gesagt, geil, wir haben das Ding gerockt als Ehrenamtler, ja, haben das, ja. Ja. Haben, war mega, haben alle mitgemacht, das Spiel war spannend, es gab ein Tor, ja, es gab ein Tor.
Es gab ein Tor,
es, ja. Es war gut. Ich glaube, es war okay, ohne Corona wäre vielleicht noch mehr los gewesen, mit mehr Fortuna, auch im Hintergrund wäre auch noch mehr los gewesen.
Ja.
Halle war würdig, glaube ich, der auch Boden, alles so, Stream war mega, war, glaube ich, würdig eines,
ja.
Eines Spiels. Ja. Ach, der Kommentator, der Julian hat sich dann auch noch über eine Stunde nach dem Spiel hat er habe ich ihn mal durch die Halle rufen, durch die leere Halle, ich habe sie noch aufgeräumt, und er hat dann teils die Highlights, die am nächsten Tag online gingen, am Stück, das sind ja 6 oder 7 Minuten, am Stück neu eingesprochen. Jedes Mal, wenn er sich versprochen hat, hat er wieder von vorne begonnen. Unfassbar. Ja, das war mega. Krass. Also echt viel Krass. Leidenschaft da reingesetzt. War auch nochmal geil,
vielleicht, was man Daniel, so... Daniel, vielleicht haben die anderen sich auch so häufig versprochen, weil die Highlights waren jetzt nicht wie vorher abgesprochen, einen Tag später da, also das Spiel Düsseldorf gegen HSV Panthers war da sofort, aber die anderen Spiele musste man sich bis Montagnachmittag gedulden. Ne?
Ja, und die Kommentatoren haben, glaube ich, auch ein paar Tabletten Valium genommen, oder? Also,
aber da kommen wir.
Furchtbar.
Also, ja, aber das wurde jetzt erwähnt, das ist wichtig. Ja, aber du hast schon recht. Es war ein würdiger Rahmen, fand ich auch. Für mich positive Highlights des Spiels auf jeden Fall. Also ich fand jetzt, ich muss nochmal sagen, den Co-Kommentator Timo Heinze richtig gut. Und der Man of the Match, der Schütze des ersten Futsal-Bundesliga-Tores, Eike Thiemann. Also ich freue mich einfach auch für Yoshi, das ist sein Spitzname übrigens, soweit ich das nachvollziehen kann. Weil ich kenne ihn ja persönlich aus der Westfalen-Auswahl, in der ich ihn trainiert und gecoacht habe. Und der hat schon damals gute Lernprozesse durchlaufen. Und jetzt hat er Geschichte geschrieben. Hätte er vor einem Jahr, hätte sicherlich kaum einer gedacht. Aber das sind halt auch die Geschichten, die der Futsal und nun auch die Futsal-Bundesliga schreiben. Mhm. Ne? Eike Thiemann steht jetzt fett auf der ersten Seite der Futsal-Bundesliga-Annalen. Ja.
Forever.
Forever. Und das ist der passende Punkt für dieses Spiel. Geil. So. Fertig. So, Punkt hinter.
Ich habe gleich einen coolen Cliffhanger zum nächsten Spiel.
Mach mal einen Cliffhanger.
Denn da gab es dann keinen Live-Ticker beim MCH Simmestadt gegen Mainz. Eine Meinung von dir als Cliffhanger.
Aber warte mal, ist das nächste Spiel? Okay, komm, wir gehen auf
Sendung. Pass auf, nee. Live-Ticker. Pass auf, ich habe einen Live-Ticker in der Halle einfach spontan gemacht und habe den Live-Ticker, wie man es ja im Fußball macht, dort gibst du auch die Uhr, die Zeitintervalle ein, wie sie auf der Anzeigetafel erscheinen. Und im Futsal ist Standard, die Uhr läuft runter und wird zur Halbzeit wieder resettet auf 20 Minuten, läuft wieder runter. Ja. Also habe ich meinen Live-Ticker so eingegeben. Jetzt habe ich aber gesehen, alle anderen haben es klassisch Fußball gemacht, also nach oben gezählt und auch nach der Halbzeit weiter nach oben gezählt, sodass man am Ende auf 40 Minuten kommt. Keine Ahnung, was ist denn bei so einem Live-Ticker im Futsal Standard? Wie würdest du das denn machen?
Ja, da ist die Technik das Problem. Fußball.de kann halt nur Fußballzeit nehmen, ne? Und wenn du jetzt dort, also eigentlich müsste man das hinkriegen für den Futsal, dass wenn noch 3 Minuten zu spielen sind, wenn du dann auf die 3 drückst, dass er automatisch dann sozusagen die 37. Minute oder 36. Minute anzeigt, ne? Das wäre schon cool, aber hier ist man dann einfach, hier muss man natürlich mitdenken, muss man sich, okay, 3:17 noch zu spielen, also ziehe ich ab, ich bin in der 37. Minute. Von daher, das würde passen, aber ich finde, da sollte der DFB vielleicht für die Spiele, wenn es möglich ist, einfach ein ITler, der sich da eben kurz mit der Programmierung des Ganzen auseinandersetzt, und dann hat man da die passende Auswahl, weil dann hast du dieses, natürlich kann man sagen, okay, das ist jetzt kein großer Sprung, mal eben.
Das ist ja eine Standardfrage auch. Gibt es eine 37. Minute im Futsal?
Ja, das ist eine wichtige Frage.
So, gibt es die? Nee, eigentlich nicht.
Muss aber sagen, auf den Seiten der FIFA und der UEFA werden die Tore auch nach der Spielminute 37 und so weiter angegeben.
Okay, ne? Siehst du, das habe ich.
Aber Ich fände es aber gut für die Eingabe, dass man das automatisiert hinkriegt, dass man sagt, noch 3:17, dass man das, ne, zack. und dann hätte man das auch passend. Aber das wäre jetzt ein Programmierungsding, ein technischer Punkt.
Ja.
Kann man, aber ich glaube mal, die Schiedsrichter kriegen das ja auch ab und zu richtig hin, ne? Mit der Zeitangabe. Ja,
ein bisschen off-topic, aber man, ich glaube ja, mal ganz nett, gibt's überhaupt eine 37. Minute? So?
Ja,
also, ich habe noch nie auf der Anzeigetafel gesehen.
Ja, okay. Gibt es Zeit überhaupt? Ja? Gibt es? Was heißt das? Was ist Zeit? Ist das.
Ja, wieso fängt man auch nicht bei 40 Minuten dann an, beim Futsal und zählt runter und dann 20 ist Stopp und dann geht's. Ja, macht man auch nicht. Ich würde mal gerne historisch wissen, warum das so.
Ist schon interessant.
Ist, ne?
Fände ich aber auch cool, wenn man, also ist eine gute Frage, aber wirklich, das ist, ja, ich glaube nicht, dass man jetzt großartig diskutieren muss. Ist aber interessant, weil du das halt, diese Erfahrung jetzt gemacht hast und einfach nur die Futsalbrille auf hast. Du hast einfach mal nur die Futsalbrille auf und merkst, hey, warum macht man das nicht einfach so? Warum machen wir es einfach so?
Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, das anders einzugeben, ja, weil so kenne ich die Zeiten immer. Man gibt das ein. Wie es auf der Anzeigetafel und die läuft halt von 20 Minuten runter und läuft nochmal von 20 Minuten runter, läuft halt nicht von 0 bis 40 hoch, die Anzeigetafel. Aber historisch würde ich gerne wissen, warum einfach.
Ne? Ja, man sollte den Daniel Weimer häufiger ans Tablet lassen zum Eintippen, dann steht da irgendwann nur noch Error, 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 weil er nur noch Futsal denkt bei Fußball.de.
Ja, okay.
Gut, aber sind wir jetzt, bei welchem Spiel sind wir jetzt?
Er hebt gerade MCH, aber eigentlich war zeitmäßig ja, weil Imdorf das.
Dann lass uns zu Weilimdorf gehen.
Nächste, also, ja, okay.
TSV Weilimdorf gegen 1894 Berlin.
Wieder im Glaspalast.
5:1 das Ergebnis, ja. Ja, wieder im Glaspalast, auch auf blauem Boden. Ich glaube, den hat man da verliegen lassen. War wohl in der Zwischenzeit kein anderer Event oder so, ne? Wer weiß. Ja,
oder weggeräumt, wieder aufgebaut, ne? Kannst du natürlich auch machen.
Ja, kann auch sein, natürlich, das wissen wir nicht. Aber war auch schön. Wir hatten am ersten Spieltag Highlights, ich glaube, dreimal auf blauem Boden. Fand ich ganz nice. Ne? Also auch in der Porsche Arena wurde ein blaues Handballspielfeld gezeigt. Aber da kommen wir gleich drauf. Aber Weilimdorf gegen Berlin. Ne? Was waren da so deine Eindrücke?
Ja, leider können wir ja echt nur die Highlights mit den Valium-Kommentatoren sehen. Leider auch, muss man sagen, werden nur oder meistens primär die Tore gezeigt. Ich würde mir viel mehr auch Torwart-Szenen wünschen mit Paraden, einfach um besser abschätzen zu können, was ist wirklich passiert. Vielleicht weniger kommentieren, einfach Szenen. In Spanien ist oftmals auch mehr Szenen. Deshalb ist ja sehr, sehr komprimiert der Ausschnitt, den wir jetzt kommentieren können zu diesem Spiel. Ja, Halle, Glasplatz ist mega. Waren es wohl auch nur 150 leider da. Oder 200, je nachdem, nach Quellen. Bisschen auch schade. Spielerisch Bosinovic. Ja, schön ein Pivot-Spiel gemacht. Da haben wir ein bisschen kritisiert in der Champions League. Hier hat es gereicht. Hier war er stark. Allein das erste Tor war ja grandios. In den Winkel oben reingehämmert von, mal gucken, den Namen ich gemerkt, der ist auch neu, ne? Kasic, oder? Auswechslung, warte mal, jetzt bin ich hier.
Nee, ich guck gerade.
Völlig falsch.
Ja, alles gut, aber war ein schönes Tor, man findet es in den Highlights. Ja. Und ein Punkt noch zu den Highlights. Ich habe ja zum Glück ein paar Spiele auch im Ganzen erhalten und konnte mir die anschauen.
Oha.
Also, ja, na, also Connections, mein Freund. Nee, aber was ich sagen will, ist zu den Highlights, dann habe ich das mal, ich habe mir die Highlights angeschaut und die sind ja schon, das sind ja 5-6 Minuten Videos, ne? Also, da könnte man schon sagen, okay, wie viele Highlights sind das eigentlich? Aber da ist natürlich so ein Vorspann, die zeigen dann immer so das Aufwärmen. Also, diese Struktur habe ich jetzt entdeckt: Aufwärmen, bisschen Einführung, ne? In die Teams und so weiter. Und dann kommt so ein Mittelteil Highlights und am Ende kommen nochmal wirklich auch ausführliche Interviews mit mindestens zwei Vertretern, habe ich gesehen.
Die einen, die interessieren.
Ja,
by the way.
Für mich wäre es cool, wenn man vielleicht, wie du schon sagst, noch mehr Torszenen einfach reinkriegt, mal Torwart, auch gute Torwartaktionen, ne?
Ja.
Kam jetzt auch nicht so häufig, muss man auch ehrlich sagen, dass man so vielleicht die Highlights ein bisschen stretcht, ne? Die wirklich sportlichen Highlights und die Interviews hinten vielleicht, ne, auf zwei Leute reduziert, weil am Ende des Tages ein paar Videos waren noch, da waren drei Leute, die gefragt wurden und so weiter. Und auch der Vorspann, ich glaube, der wird dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen abnehmen. Da wird man bestimmt 10 Sekunden weniger machen oder sowas. Das war jetzt auch für den ersten Spieltag. Aber so inhaltlich, sportlich wäre schon geil, weil man sieht halt die Spiele als normaler Zuschauer nicht. Ich hatte tatsächlich Glück, dass ich hier und da mal einen Download-Link irgendwie gefunden habe, so sage ich es mal, und konnte mir die Spiele ganz anschauen. Und Weilimdorf, ich kann sagen, vom Spiel her gegenüber Berlin auf jeden Fall das reifere Team. Und Berlin wirkte auch nicht ganz so frisch irgendwie. Also, ob das auch Fahrt auswärts ist oder sowas. Aber Weilimdorf auch vor dem Tor direkt eiskalt, früh in Führung. Und nach dem 2-0 hat man dann wirklich auch für mich die Klasse der Weilimdorfer gesehen. Und man scheint auch da in Hinsicht aus der Champions League-Erfahrung zu lernen. Denn nach dem 2-0 haben die das Spiel viel ruhiger oder auch versucht zu kontrollieren, viel ruhiger gemacht. Man ist da nicht zwanghaft auf das 3-0 gegangen und auch nicht in irgendein Messer gelaufen. Man hat einfach das 2-0 mit in die Halbzeitpause genommen. Das fand ich sehr reif, sehr gut. Auch Berlin hat durchaus mal was versucht. Aber nach der Pause hat man dann auch diese Erfahrung gesehen, auch die gute, also wirklich, ich fand das richtig, das Spiel von Weilimdorf insgesamt richtig gut. In der richtigen Spielphase hat man die Chancen genutzt und dann hat man innerhalb von 4 Minuten, ich glaube es war Spielminute 37 bis 31, hat man das Ergebnis von 2-0 auf 5-0 hochgeschraubt. Und dann kam noch am Ende der Berliner Ehrentreffer. Aber man muss auch sagen, das letzte Viertel des Spiels, da hat Weilimdorf sich nicht mehr verausgabt. Die haben das nach Hause geschaukelt, die wissen, nächste Woche ist die nächste schwere Aufgabe. Und das war für mich ein gelungener Auftakt für den deutschen Meister, während sich, da muss ich auch sagen, der Sieg schon eher auch als Pflichtsieg für den TSV bewerten lässt. Ne?
Also, wie siehst du den Unterschied im Tor bei 1894? Weil da ist ja der interessante Fakt jetzt noch innerhalb von einer Woche eingetrudelt. Es gibt ja zwei Nationaltorhüter bei 1894. Johnny Göde, der bisherige Stammtorhüter, hat nun mit Pavlos Wiegels überraschend einen Konkurrenten bekommen. Pavlos Wiegels war ja, wie man gehört hat, in Deutschland so ein bisschen unterwegs bei verschiedenen Clubs und wollte überall mal anklopfen, aber die Vorstellungen waren da auch, glaube ich, so ein bisschen weit weg vom Markt. Ja, ist jetzt in Berlin gelandet und jetzt haben sie sich die Halbzeiten geteilt.
Ja.
Wie siehst du die beiden Leistungen, wenn du auch ein bisschen mehr vielleicht noch gesehen hast?
Also Pavlos Wiegels ist ja auch ansässig in Berlin, also passt das auch. Ne? Also für ihn, glaube ich, auch die beste Wahl, dann bei Berlin zu spielen. Ich fand es interessant. Ich fand Johnny Göde nicht ganz fehlerfrei, muss ich sagen. Wobei beide Torhüter auch in der zweiten Halbzeit auch ein Gegentor, ich glaube, das letzte war es, da sieht Wiegels auch nicht gut aus. Also irgendwie war das nicht, also in Stuttgart war der, also an diesem Wochenende, die Auswärtstorhüter waren nicht so super. Also wir werden es gleich noch bei Hohenstein sehen, aber oder hören. Aber ich fand weder Göde noch Wiegels irgendwie, ja, die hatten auch hier und da Dinger, auch Gegentore, auch einmal, wo die Ablage ist auch das war auch in den Highlight, in Top 5 Toren, ich glaube von Ivankovic das Tor, da kommt der Fuß nicht raus, den muss er eigentlich haben, der Göde. Und ja, mir muss ich sagen, mich hat das nicht imponiert, die Torwartleistung, aber wir wissen auch, dass beide überragende Torhüter sind, auch für deutsche Verhältnisse, das ist einfach. Und
vielleicht liegt es ja auch daran, dass es Probleme bei 1894 gibt, was man hinter den Kulissen hört. Ja, und es war dann so eng, dass das Spiel auf der Kippe wohl stand, dass überhaupt stattfindet und da auch nur vehement mit Betreiben wohl des Verbandes dann auch stattgefunden hat. Und die Jungs sind halt wirklich mit dem Auto da angereist oder mit kleinen Bussen am Tag und haben dann gespielt und sind zurückgefahren.
Ich wusste gar nicht, ob wir das noch erwähnen.
Ja,
ich hab's mir notiert noch, ja. Es soll ja Gerüchte zufolge Berlin so ein bisschen, ja, ich will es falsch sagen, der Baum brennt, ne? Aber wir müssen diese Gerüchte, glaube ich, auch nicht vertiefen. Sie sind angetreten. Und ich glaube, vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass da nicht so die Frische
ja,
da
das war. Ich wollte eigentlich sportlich sehen. Ja, die waren einfach nicht frisch. Genau. Wenn du da anreist, kurz vorher, dann bist du durch.
Ja, aber man muss auch ganz klar sagen, Weilimdorf war Favorit für dieses Spiel und dieses 5-1. Ja. Also wenn du mich gefragt hättest nach dem Ergebnis, ich glaube, ich hätte auch so um diesen Dreh getippt. Ein Berliner Sieg oder auch ein Punkt im Weilimdorf wäre sicherlich eine Überraschung gewesen. Also Pflichtsieg für den TSV. Ich finde von den Prozessen im Spiel auch gute Erfahrungen jetzt aus der Champions League übertragen. Also der TSV ist sauber reingestartet, wird auch aus diesem Spiel einiges mitnehmen können. Und nächste Woche gegen den MCH wird das schon wieder so ein Spiel, wo ich, da habe ich richtig Bock drauf. Aber da können wir ja gleich nochmal kurz zum Abschluss drüber sprechen, welche Spiele anstehen. Kommen wir aber zum nächsten Spiel, wenn du nichts mehr hast, zu Weidendorf gegen Berlin. Dann gehen wir mal rüber auf den MCA Futsal Club Bielefeld oder bei DFB auch teilweise noch Sennestadt genannt.
Renaming.
Ja, das kriegen sie schon hin irgendwann, dass das beim zweiten Spieltag dann richtig genannt wird beim DFB.
Ja.
Aber die TSG 1846 Mainz war zu Gast und musste den kürzeren ziehen. Ich glaube, letzte Woche hattest du noch auf Mainz gesetzt. Es war aber auch dein einziger falscher Tipp, muss man sagen.
Yes.
Aber der MCA Futsal Club hat sich durchgesetzt und das Spiel hatte auch viele und zudem auch schöne Tore parat. Ich glaube, zwei davon kamen sogar in die Top 5 des Spieltags. Ich habe mir das Spiel, würde ich jetzt kurz anfangen, weil das habe ich mir komplett angeschaut, also wirklich von vorne bis hinten und auch genau angeschaut. Also der MCH sehr gut ins Spiel gekommen, der Ball ist gut zirkuliert und man hat die Mainzer in den ersten 10 bis 15 Minuten auch durchaus dominiert und dann auch verdient mit 2-0 und dann auch 3-1 geführt. Und die Mainzer kamen dann zwischenzeitlich durch einen Freistoßtreffer auf 1-2 ran. Und dann kam aber ein interessanter Point, weil durch den 2-3 Anschlusstreffer, eine Minute vor der Halbzeit, war das Ding dann für eine offene und spannende zweite Halbzeit wunderbar serviert. Und da muss man den MCH so ein bisschen, also aus meiner Sicht so ein bisschen, ich will nicht sagen Vorwurf machen, aber einfach die Überlegenheit der ersten Hälfte hätte der MCA einfach, da hätte er mehr machen müssen, da mehr rausmachen müssen, noch ein Tor mehr oder so. Aber, und das muss ich auch sagen, man hat gesehen, dass Mainz als Kollektiv echt gut arbeitet und auch so zurück ins Spiel gefunden hat. Und da muss ich auch eins sagen, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ich habe mir dann auch mal die Szenen aus dem Spiel des DM-Halbfinales zwischen Mainz und Weidendorf angeschaut und auch den Spielverlauf. Und mich hat dieses Spiel so ein wenig an das deutsche Meisterschaftshalbfinale vor ein paar Wochen zwischen Mainz und Weidendorf erinnert. Das war so ein, auch vom Ergebnis, auch vom Spielverlauf, hat mich das ein bisschen erinnert. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit, ne, psychologisch schon fast zu erwarten, kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich für Mainz. Ne, die waren ja auch durchaus selbstbewusst dann in die Halbzeit gegangen, nachdem sie 2-1 verkürzt haben. Und dann kam so eine kurze Zeit ein offener Schlagabtausch auf. Und da hätten beide Teams in Führung gehen können. Aber das ist dann dem MCH gelungen, mit 4-3 dann durch den Spielertrainer Cleverson Perk. Und anschließend dann ein Flying Goalie-Einsatz der Mainzer. Der wurde dann vom MCH eiskalt zum 5-3 bestraft. Ja, aus meiner Sicht, ich schließe das mal ab, jetzt, bevor du deinen Senf dazugeben kannst. Also aus meiner Sicht ein sehr unterhaltsames und auch phasenweise sehr temporeiches Spiel der beiden Halbfinalisten der letzten Saison. So muss man es einfach sagen. Und das Spiel hatte mit dem MCH auch einen verdienten Sieger aus meiner Sicht. Über 40 Minuten betrachtet hatte der MCH mehr vom Spiel und war halt auch individuell in der Leistungsspitze den Mainzern überlegen. Hat man auch an ein, zwei Toren gesehen. Man muss auch sagen, mit ein bisschen Glück kann Mainz auch was aus Bielefeld entführen, das auch. Und ja, wie gesagt, ähnlich zum deutschen Meisterschaftshalbfinale zwischen Mainz und Weidendorf. Und ich denke, der MCH und Mainz hatten jeweils einen guten Gegner zum Auftakt und können auch mit den vorhandenen Spielanlagen und dem Potenzial, das beide Teams haben, optimistisch in die weiteren Spiele gehen. Also das sah schon gut aus, waren schöne Tore dabei, auch gute Situationen und ich sage es immer, auch gute Fehler bei beiden Teams, die man gut analysieren kann und wo man schnell korrigieren kann, auch durch richtige Impulse beim Training. Das fand ich auch sehr wertvoll für das Spiel. Aber egal, einmal deine Eindrücke. Du hast ja auch Highlights gesehen und viel gehört.
Ja, ich kenne nur die Highlights. Christian tut mir leid, er weiß selber, hat keine gute Partie gespielt oder hat eben Fehler gemacht, die er gerne nicht gemacht hätte. Es sind echt ein paar dabei. Ich weiß, man sieht halt das Problem, man sieht nicht, was er sonst gehalten hat. Man sieht dann eben die Fehler. Ist jetzt ein bisschen schade, aber hat einen geilen Abwurf gemacht. Ja, damit hat das Tor eingeleitet, war mega gut gemacht. Ich fand schön, dass der MCH zeigen konnte, auch ohne Söser zu gewinnen. Das war ja immer die Frage, was passiert ohne Söser? Ja, wie funktioniert diese Mannschaft? Ja, sie kann gewinnen, ja, und das ist gut. Aber auch hat gezeigt, ohne Cleverson Pelch, also ohne einen erfahrenen Spieler auf dem Feld, wird es eng. Also Cleverson wahrscheinlich muss da mehr machen, als er wahrscheinlich will eigentlich in Zukunft. Das wird dann nochmal spannend sein. Enttäuscht war ich von der Orga so ein bisschen. 80 Zuschauer ist natürlich schlecht, wenn man mehr vom DFB möchte, hinsichtlich Livestreaming, hinsichtlich Unterstützung, Liga-Vermarktung. Sorry, da kannst du mit 80 Zuschauern brauchst du eigentlich nicht mehr anzufangen, irgendwas zu verlangen.
Ja.
Ja, so, das ist ein bisschen enttäuschend. Nicht, klar, kann man es nicht unbedingt pushen, aber es zeigt, ich würde eher sagen, nicht keine Schuld beim MCH. Es zeigt einem halt, wo der Futsal steht, auf, ja, wo er halt ist. Also, da ist halt keine Futsalkultur. Auch in Düsseldorf, da wird nie wieder 850 Zuschauer haben. Ja, so also werden ja wahrscheinlich auch bei 300, 150 oder 200 landen. Also
das hat mich auch überrascht, dass da nur 80 Zuschauer oder irgendwie 100 oder sowas waren. Die Halle war frei für 240 Zuschauer, das weiß ich, das ist meine Info. Es gab auch Reservierungsanfragen und so weiter. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, dass die Ränge nur so halb voll waren, na gut, das wirkte dann natürlich bei so einer kleinen Tribüne jetzt nicht super schlimm, aber wenn du weißt, im Totalen sind da nur 240 Plätze, dann habe ich mich da überrascht, weil ich weiß, zu den deutschen Meisterschaftsspielen, da hast du teilweise mit Stehplätzen 500 Leute in der Halle und gefühlt 800 Anfragen gehabt, aus meiner Zeit noch. Also da muss man sich fragen, womit hängt das zusammen? Ist das jetzt Corona-bedingt? Ist das, wie du schon sagst, der Futsal aktuell auch, weil der überhaupt nicht gespielt wurde, ne? Es ist halt auch keine Aufmerksamkeit da gewesen. Ja, also von daher, das wird man sicherlich reflektieren und hoffen wir mal, dass sich das erweitert, vor allem in so kleinen Hallen, weil da kann auch ganz schnell wieder geile Stimmung entstehen. Und wie du schon sagst, in manchen Hallen wird es dann im Vergleich zum ersten Spieltag vielleicht weniger Zuschauer gehen, aber du hast ja auch schon gesagt, in Weilimdorf, riesige Halle, 150 Zuschauer. Das ist ja, das ist für mich.
Auch nicht viel, aber mehr gibt der Futsal nicht hin. Ich glaube, wir erleben gerade schon die Enttäuschung, dass wir realisieren, dass der Futsal, die Nachfrage nach Futsal ist so, als wenn es 3000 Leute in Deutschland spielen.
Ja, das ist ja die Realität.
Und das ist die Realität. Und wir sind halt nicht beim Handball. Ja, da spielen 300.000 Mitglieder in Deutschland spielen Handball. Gegenüber 3000. Also, wie sollen denn da 800 mit Zuschauer im Durchschnitt kommen? Ja, ich glaube, es ist halt schwer. Man muss schauen, aber erstes Spiel, denkt man, ist eigentlich nochmal, normalerweise sind dann mehr noch da.
Also, Eröffnungsspiel. Also ich war auch, also als ich Weilimdorf gesehen habe oder auch Stuttgart gegen Hohenstein und sehe diese leeren Ränge, ne? Dann dachte ich auch so, okay, woran liegt's? Weil da war ja in der Vergangenheit auch in Weilimdorf, da hast du in den Hallen 300 Leute gehabt. In Sennestadt hast du bei Topspielen in der Regionalliga hast du die Halle proppe voll gehabt. Jetzt die Frage, woran liegt das wirklich? Und ich bin aber, und das muss ich sagen, optimistisch.
Kein Lokalkolorit, kannst du sagen. Ja? Ja, MCH gegen Münster spielt, wenn MCH gegen Panthers spielt, das sind Traditionsduelle. Die gibt es jetzt nicht.
Ja, aber das könnte sich ja entwickeln.
Ja, ja.
Ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass wir zu diesen alten Zahlen kommen. Also, dass die Hallen, also zumindest in den kleinen Hallen, sicherlich, dass die voll werden können. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial, weil dann auch die Bundesliga jetzt, es muss auch erstmal wieder Werbung richtig starten. Ich sag ganz ehrlich, aus meiner Sicht waren die Vereine und auch der DFB insgesamt zu spät dran. Zu spät. Ja. Der DFB hat zu spät geliefert, die Vereine haben zu spät Vorbereitung gehabt. Also ich habe Weilendorf, kann ich mir erinnern, wegen der Champions League haben Werbetrommel gemacht. Aber das war alles so ein bisschen zu spät. Zwei Wochen vorm Spiel brauchst du nicht anfangen mit Werbung dafür.
Da musst du schon der 0815-Trailer auf der Teaser.
So, und das hast du jetzt, das hast du jetzt in deinen Hallen gemerkt, dass du zu spät dran warst. Du hast nicht erinnert, du hast nicht motiviert, emotional irgendwie auch jemanden nochmal erinnert an das, weil man hätte ja einfach nur die Zuschauer von früher zurückholen müssen, wenn man es will. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich fand den Zeitpunkt der ganzen Werbetrommel zu spät. Und ich hoffe, dass jetzt das halt im weiteren Verlauf mit weiterer Werbung sich wieder normalisiert und dann auf dieser Basis, auf dem Fundament des Normalen, das man hatte, weiter aufgebaut werden kann. Und dann haben wir auf jeden Fall gute Stimmung in den Hallen.
Und aufgrund des Lokalkolorits wäre halt geil gewesen, wenn St. Pauli dabei gewesen wäre, weil St. Pauli gegen HSV Panthers.
Geil.
Ja, so. Ja.
Da vom Namen her geil. Da hast du natürlich dann auch richtig Zuschauer, die überhaupt keine Ahnung vom Futsal haben, aber sie einfach für diese Namen interessieren.
Wir brauchen die Leute. Wir brauchen ja die Futsal nicht kennen. Die Futsal kennen, sind in den Hallen. Ja, wie bei uns in Düsseldorf waren die ganzen Futsalvereine alle da.
Ja, ja, genau. Das ist es. Und so. Genau, du willst ja über diese 3000 Leute hinaus, hey, genau, die Bosch-Arbeit agieren.
Ne? Ja, musst so, du, ja. Da musst, ja, du ran. Naja, ansonsten MCH, aber letzter Live-Ticker war nicht da. Und das fand ich schade, weil ich dachte auch erst, warum eigentlich diesen Live-Ticker? Am Ende fand ich ihn geil, weil ich war selber im Auto und unterwegs, also nicht im Auto, ich war unterwegs, ja, und hab dann immer wieder, hey, wie steht's denn wie steht's denn in Stuttgart? Und das kann, und da irgendwie gehört das auch dazu, dass man, ja, dann so mitfiebert, und das ist auch Konsum. Das ist Konsum, ja, dieses Live, ja, dieser Live-Konsum, okay, mitzufiebern, ja, und das hatte ich bei MCH. Am Ende steht das Ergebnis. Okay.
Das wäre so. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin jetzt nicht so der Live-Ticker-Typ, kann mir aber vorstellen, also ich muss auch sagen, ich habe am Samstag geheiratet, also von daher habe ich jetzt, ja, überhaupt nicht da hingeschaut. Ich habe mir das alles am Montag jetzt angeschaut. Aber was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass wenn, ja, am nächsten Wochenende sehen wir die Spiele nicht live, ne? Ja. Da will ich einen Live-Ticker haben. Da will ich vielleicht reingucken und ich will einfach sehen, wie steht's gerade. Ne? Da hast du recht. Und deswegen, da auch nochmal, können wir eine Kritik nach Bielefeld schicken, woran lag's, wird man sich dort beantworten müssen. Vielleicht war irgendwie das Internet scheiße, man weiß es nicht, oder es war halt keiner dafür beauftragt. Ja. Ja, aber so hier von uns nochmal der Hinweis, Live-Ticker beim nächsten Heimspiel wäre richtig geil.
Ja, ja. Ah, wenn die Jungs bestimmt machen und Mädels, ja, in seine Start. Wir müssen halt liefern, ne? Die Vereine, ja, müssen liefern, damit, ja, man Druck auf den DFB machen kann, damit man mehr verlangen kann. Müssen wir aber erstmal abliefern. Ja, wird sich noch geben. Lass mal zum nächsten Spiel, aber ey, wir haben fast eine Stunde, haben noch zwei, ja, Spiele. Ja.
Kriegen wir hin.
Stuttgarter Futsal Club, SFC, no, gegen Hot 05 Futsal. 4-0 ohne.
Wow. Ja.
Und Tor. Ja, komm. Das,
ja. Was sagst du dazu? Ich habe das Spiel, ja, das Spiel zum Beispiel, habe ich sehr viele Szenen von gesehen. Mhm. Für mich, auch nominell, wie auch inhaltlich, auch das, was man gesehen hat, das eigentliche Topspiel des ersten Spieltags, ne? Mhm. Muss man ganz klar sagen. Im Ergebnis sicherlich für viele überraschend deutlich. Ich denke, die Futsalwelt, die deutsche Futsalwelt, hätte kein 4-0 für Stuttgart erwartet. Man muss sagen, beide Teams haben hochklassigen Futsal gezeigt und Stuttgart vor dem Tor eiskalt und, ja, Hohenstein tatsächlich mehrfach an Aksentjevic im Stuttgarter Tor gescheitert. Und das war auch einer von zwei Keypoints im Spiel,
ja,
für mich, die beiden Torhüter. Während bei Stuttgart.
An. Der Typ ist total hart, der hat doch nicht mal Schoner an.
Ja, aber
das ist eine Maschine.
Auf. Ja, das sind also die beiden Torhüter, das war für mich ein Keypoint. Während bei Stuttgart mit Aksentjevic, der vielleicht beste Keeper der Liga im Tor steht, hat Hohenstein, und das sage ich, ja, jetzt auch nach mehreren Eindrücken aus den letzten Jahren, mit Wawrek einfach keinen Top-Torhüter des deutschen Futsals.
Ich habe immer gesagt, ich fand ihn noch nie so richtig gut.
Ja, ja, also das hat man in diesem Spiel halt auch gesehen. Also Wawrek, und das will ich jetzt nicht falsch sagen, aber der hat sicherlich wichtige Qualitäten für Hohenstein. Aber Stuttgart hat das gegen Hohenstein taktisch auf höchstem Niveau mit seinem Torhüter abgestimmt. Ne? Also ich kann es auch mal erklären. Ich habe mir das genauer mal angeschaut. Ich bin ja auch so ein Freund, Defensivtaktik auch mit den Stärken des Torhüters abzustimmen. Und das finde ich ist, weil das auch in Spanien durchaus immer wieder mal, also ich habe das ja in Spanien, da habe ich das gelernt. Und wenn man etwas zuliest, dann hat man das maximal vereinzelt über 1-versus-1-Situationen aus Spitzenwinkel zugelassen. Also irgendeiner läuft 1-gegen-1 aus Spitzenwinkel auf Aksentjevic zu, ne? Mhm. Hat alles raus, also da ist der einfach eine Mauer aus Spitzenwinkel, ja, oder aus, ne? Du nennst ja immer von der Seite. Und man hat nur Schüsse aus der zweiten Reihe zugelassen. Auch da, der Dinger, die kleben in seinen Händen. Also hast du das gesehen? Also der hält die, ja, einfach,
der hat ihn einfach gefangen. Da kommt so, ja, da kommt so ein bisschen Granate und zack, klebt da. Ja. So wie bei den Kickers früher. Ja. Wie als wenn also, Victor bei den Gewinnkickers, wie hieß denn der, von den, ja, Teufeln? Dem Tor, ja, Victor, also, oder?
Ja, genau. Zack, festgehalten. Also das, man muss sagen, der Kommentator hat ein bisschen übertrieben. Der hat ihn als einen der weltbesten Torhüter bezeichnet.
Ja, gut, ja.
Aber man muss echt sagen, dieses Spiel, wenn man sich die Torhüter des ersten Spieltags anschaut, da muss man sagen, okay, Aksentjevic war hier wohl der Top-Keeper, ja, des Spieltags und damit aktuell der Liga. Und wichtig ist auch zu erkennen, wie Stuttgart dieses Ergebnis rausgeholt hat. Die haben durch eine kompakte und geduldige Defensivarbeit, da kam Hohenstein halt auch nie zu einer 2-versus-1-Situation, mhm, gegen Aksentjevic, die zum Beispiel nötig gewesen wäre, um Aksentjevic chancenlos darstellen zu lassen. Das ging nicht. Und die brasilianischen Spieler der Hohensteiner haben mich in der Hinsicht auch ein bisschen enttäuscht, da sie auch selten zum Beispiel den Lauf an den zweiten Pfosten durchgezogen haben, der halt notwendig gewesen wäre, um so einen Akzentjewitsch halt auch mal zu überwinden. Na? Also den Pass an den zweiten Pfosten oder den mitlaufenden Spieler, den hat Hohenstein einfach nicht erfolgreich kreieren können, aber auch provoziert durch die kompakte Verteidigung und durch die Passlinienschließung der Stuttgarter. Das war wirklich, hier hat man, wer sich dieses Spiel nochmal anschaut, hat hier höchstes Niveau der Abstimmung zwischen Torhüter und Defensive gesehen. Da, also Hohenstein hat sich die Zähne ausgebissen. Ne? Und das wäre aber ein Punkt, also wenn du den zweiten Pfosten
da hätte ich halt auch gerne das ganze Spiel mal gesehen. So, das wäre das Spiel des Tages gewesen, das ich gerne hätte mehr sehen wollen, um das auch einzuschätzen, was können die Teams da individual, technisch, taktisch und gruppentaktisch. Ich fand Sasa Babic krass, ja, ein guter Pivot. Ich meine, wir kennen die Namen noch gar nicht, wir haben gar kein Gefühl, klar, irgendwie Nationalspieler hier, Nationalspieler dort und so weiter, die sind gut, aber so, was sie wirklich können und was das für Charaktere sind, das wissen wir noch gar nicht, die lernen wir jetzt kennen, das ist auch spannend. Ja, Michi Meier kennen wir ja in- und auswendig, kennen wir den Magic. Wenn er mit seiner Lache, wir kennen seine Lache schon, ja, das ist Magic Meier, ja, so genau. Und jetzt sind auf einmal Typen da, die wir gar nicht kennen.
Ja.
Und ich weiß, 1-0, ja, da kommt direkt der Ball mit hohem Tempo in Sasa Babic, nimmt mit dem rechten Fuß in den Lauf und schießt mit dem linken.
Genau.
Eine Bewegung, ja, das sind zwei Schritte, zack, zack, bumm. Mega, ja, das ist ein
richtig, gut.
Richtig schöner Futsal.
Richtig gut ausgekontert, richtig gutes Chaos der Hohensteiner ausgenutzt, Hohenstein ohne Defensivbalance, was ich aber, da muss ich auch sagen, so, das ist so ein typisches brasilianisches Defensivschulverhältnis, also diese Defensivschule aus Brasilien, dass man halt bei Ballverlust jetzt, also das ist ganz gefährlich, weil man halt auch vom Ballbesitz lebt. Ja. Also das Defensivverhalten hat mir nicht gefallen bei Hohenstein in der Hinsicht. Aber man muss auch sagen, das muss ich echt sagen, alle Tore, die Hohenstein sich gefangen hat, waren einerseits Einladung und gleichzeitig auch aus meiner Sicht haltbar. Also da der Wawrek hätte durchaus, also ich glaube, und das ist jetzt nur eine Vermutung, aber anhand der Szenen, Akzentjewicz hätte wahrscheinlich keinen der Dinger kassiert. Das ist so mein Gefühl,
also Torwart war
ohne ihn auch da wirklich hoch zu jubeln, aber der hat so stabil gehalten. Man
Wo
muss
ist Marco Pohl? Der ist auch nicht mal mehr im Kader.
Krass. Ja, aber man muss echt sagen, wenn man sich dieses taktische Verhältnis angeschaut hat, wie Stuttgart vorgegangen ist, wie erfahren und wie die Nadelstiche genutzt haben und gesetzt haben, und dann auch die Torhüter vergleicht, da muss man einfach sagen, hier gab es, und das ist jetzt ganz auch für mich bei einem 4-0 auch deutlich, das war ein Klassenunterschied, weil das war einfach ganz sauber gespielt und Hohenstein, die sollen sich mal überlegen, wann sie das letzte Mal zu 0 verloren haben. Das war wirklich, das war eine Demonstration für den ersten Spieltag, fand ich sehr interessant. Und ich sage das nur aus Analysesicht. Ne? Das war, und das gibt es ja eigentlich nicht, aber es war ein perfektes Spiel beziehungsweise taktisch perfekt ausbalanciertes Spiel von Stuttgart, perfekt die Stärken des Torhüters auf die taktische Ausrichtung des Teams abgestimmt.
Aber man muss noch mal erwähnen,
ja,
wenn ich habe gerade die Aufstellung vor mir, wir haben halt auch fast keine deutschen Spieler, ne?
Ja.
Also gerade beim SFC haben wir Manuel Fischer, Spontantransfer, der einzige Deutsche. Wir haben bei Hot kein Deutschen in der Starting Five. Wir haben Christopher Wittig auf der Bank, also der spielt zwar aber nicht in den Starting Five. Ja, und dann Florian Stier, nie gehört. Daniel Klima, nie gehört. Mhm. Lukas Dremmel, nie gehört. Also das sind Zuspieler im dritten Block wahrscheinlich.
Ja.
Die Jungs waren auch schon bei der DM dabei. Das ist halt auch bitter. Das ist,
ja,
wir wollen den geilen Futsal sehen, wir freuen uns. Aber wir müssen auch akzeptieren, das geht halt dann auch nur mit Legionären leider.
Das war eine Legionärstruppe natürlich, das muss man sagen, also überwiegend Legionäre. Ich habe mich auch gefragt, wie diese brasilianischen Spieler von Hohenstein agieren. Und hier muss ich echt sagen, Hohenstein war da von der Qualität her mit den brasilianischen Spielern, vor allem in der Defensivleistung, teilweise echt überfordert. Also die Spieler verloren bei den Stuttgarter Nadelstichen, so würde ich sie mal nennen, da verloren die ihre Gegenspieler aus den Augen. Also das waren so, ich vergleiche immer diese brasilianische und spanische Kultur des Futsals. Und das war für mich so, also die Brasilianer haben wahnsinnige Stärken eigentlich. Aber das waren so typische Defensivfehler und auch Einladungen, die man halt aus der brasilianischen Futsalschule kennt, die man auch in Spanien immer wieder, weil man hatte immer diese Rivalität mit Brasilien in den Weltmeisterschaften und da hat man auch da ganz haarscharf analysiert. Ich kann mich noch erinnern auch an früher, wo das auch wirklich so bewusst analysiert wurde. Und wenn man das mit einer taktischen, spanischen Taktikbrille anschaut, dann sieht man, sah man da wirklich Schwachstellen. Und man muss aber auch sagen, Stuttgart hat das gegen Hohnstein und Hohnstein ist ja immerhin ein Top-Team der letzten Jahre. Ne? Das hat Stuttgart einfach wirklich eindrucksvoll konzipiert, so wie sie sich verhalten haben, wie sie ihre Chancen genutzt haben, sehr erfahren. Stuttgart hat aber auch selbst teilweise nicht immer gut verteidigt. Aber auch Hohnstein, wenn sie zu Torchancen gekommen sind, dann hat es da tatsächlich auch an Offensivqualität gefehlt. Also das heißt, die Abschlussqualität hat nicht gereicht, um Aksentjevic zu überwinden. Und gleichzeitig, habe ich schon gesagt gerade, hat man es nicht geschafft, 2-gegen-1-Situationen zu kreieren, obwohl die Möglichkeiten da waren. Man hat hier und da die Verteidigung überspielt gehabt. Auch Hohnstein hatte mal Tempo-Gegenstöße. Und man ist nicht durchgezogen. Man hat nicht durchgezogen. Und das war eben für mich der große Unterschied. Spieltorhüter und die Offensivqualitäten, also die bisher noch fehlenden Offensivqualitäten auf diesem Niveau. Ja, und dann muss man sagen, Hohnstein hat
Die Teams
klar.
müssen sich entwickeln, ja. Beide haben viele neue Spieler, wird spannend sein.
Hohnstein
Ich bin auch mal
wird auf
gespannt, wie
jeden
viele
Fall Top
Ivankovic wir
3.
noch jetzt sehen. Also für alle, die jetzt auch neu im Futsal sind, wir haben jetzt einen Ivankovic beim SFC, wir haben einen Ivankovic bei Weil im Dorf und wir haben einen Ivankovic, nee, Jankovic heißt er nur,
Jankovic.
bei Mainz.
Ja.
Das ist
Ja, wir haben
schon.
so ein bisschen Balkan-Futsal-Style,
Ja, es
aber
muss
die
man sich ein
bringen
bisschen.
Qualität
Es
mit,
gibt ja noch
ne?
einen, Sascha Bubbitt habe ich schon erwähnt, eben auch Starting Five vom SFC. Und es gibt auch noch einen Sletko Babic. Die sehen auch sehr ähnlich aus hier auf dem Foto. Könnten Brüder sein, wie auch mal. Vielleicht kann ja mal einer
Ja.
Bescheid sagen. Ja, es.
Aber wie gesagt, ich möchte mit meiner Kritik jetzt Hohenstein auch nicht schlechter machen, als sie sind. Ne? Also das ist ganz klar. Ich will jetzt auch nicht hier sagen, man hat mit den Torhütern oder mit den Brasilianern keinen guten Fang gemacht oder so, weil das war einfach jetzt der erste Spieltag. Man wird sicherlich, also Hohenstein wird sicherlich unter den ersten drei der Tabelle landen. Ja, bin ich mir relativ sicher mit der Qualität. Und man wird auch sehen in der Entwicklung, ob man sich nicht auch noch Richtung Meisterschaft auch noch bewegen kann. Ne? Also das nicht, das wäre vermessen, wenn ich das am ersten Spieltag ausschließe. Ne? Aber Stuttgart, und das kann ich analytisch begründet attestieren, die haben in den entscheidenden Situationen des Spiels aus taktischer Sicht, und ich sage es deutlich, eine Klasse besser gespielt als Hohenstein.
Ja.
Das war wirklich krass. Dank Top-Keeper und Hohenstein hatte zum Beispiel keinen Top-Keeper. Und deswegen steht es 4:0 für Stuttgart am Ende. Und Hohenstein muss ich echt fragen, wann hat man das letzte Mal zu 0 verloren? Aber auch die HSV Panthers, die müssen sich das auch fragen, haben ja auch zu 0 verloren. Ne?
Bei Keeper
Krass.
würde ich mal überleiten auf das letzte Spiel
Ja.
Penzberg gegen Wacker Igels. Denn ja, die Torhüter sind schon wieder geflogen wie Olli Kahn zu seinen besten Zeiten da in den Toren. Ja. Rolle machen und so weiter. War mal wieder ganz interessant, das zu sehen. Mein Favorit hat erstmal gewonnen. Penzberg, Heimmannschaft, dachte ich ja, die Fußballer waren nicht schlecht, die wir bei der DM gesehen haben. Und dachte mir, gut, gegen Wacker. Suntic ist jetzt, war der Suntic eigentlich schon letztes Mal dabei? Ich weiß gar nicht
Ja,
mehr.
der war auch
Also
schon
nicht
letzte
schlecht,
Saison.
ne? Also ich war schon auch lange in der Futsal-Community dabei. Daniel Suntic. Und Abi Sikelis von Penzberg ist jetzt mal ein kleiner Kicker, der schon da, ja, was kann auch bei der DM ja schon auf sich aufmerksam gemacht hat. Also war okay von den Szenen. Es war halt Winterfußball. Es war halt viel Winterfußball. Ja, irgendwie fallen Tore, irgendwie random.
Ja, also das sind ja auch, also ganz ehrlich, die Penzberger haben ja noch auch ich glaube, im Interview danach gesagt, man würde sie kleiner machen, als sie sind oder sowas in der Art, ne? Man muss einfach mal sagen, es waren sicherlich zwei Teams hier aufeinander getroffen, die eher mit dem Ziel Klassenerhalt in die
Ja.
Bundesliga starten, ne? Und das Spiel an sich, man hat jetzt nicht extrem viele futsaltaktische Aspekte gesehen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit den anderen Spielen ins Verhältnis setzt, wo man einfach deutlich mehr Aspekte, die man so
In der
aus
Bundesliga kann man
futsalerischer,
aber,
ja.
das ist schon das, was man sich erwartet als,
Ja,
ja, also.
ne, aber man muss sagen, was ich gesehen habe bei Penzberg, eine gute Teamleistung und auch hier und da futsalspezifische Aspekte wie das Spiel mit dem Pivot, was man gesucht hat. Das habe ich auch gesehen. Und jetzt muss man einfach mal eins sagen. Diese 3 Punkte für Penzberg sind eine richtig wichtige Sache. Ne? Ich habe mir nämlich mal die paar Regionalliga-Tabellen mit 10 Teams der letzten Jahre angeschaut. Und Daniel, hier reicht in den letzten vollständig gespielten Runden im Schnitt 12 Punkte für den jetzt in der Bundesliga rettenden 8. Platz. Das heißt, der FC Penzberg, der sicherlich den Klassenerhalt als Ziel verfolgt, da sind die Jungs sicherlich realistisch und kämpferisch zugleich, aber Penzberg hat mit diesem Auftaktsieg rein theoretisch betrachtet nun schon mal 1/4 der Miete. Also in der Hinsicht darf man sie beglückwünschen.
Ja.
6:4 gewonnen. Sehr wichtige 3 Punkte.
Jeder muss erst antreten. Ja. Im Dom, im Penzberg, am Wallenbad oder Hallen, irgendwie so.
Ja, aber das Bad war auch gute Stimmung.
Also ja, man hatte 143 Zuschauer, ja, finde ich cool. Mehr als in Sennestadt. Mehr oder ähnlich viele wie in Wallimdorf. Wir haben vergessen zu sagen, 400 waren wahrscheinlich in der Porsche Arena, die ich natürlich
riesig hatte irgendwie war. Was mit 300.
Ja,
aber also die Porsche Arena ist ja noch mal riesig. Ne?
Also, Angaben von 600 bis 400.
Also, ja.
Ich habe es von intern gehört, 400, also ist okay, das passt vielleicht auch mit den Bildern. Und hier 150 Zuschauer, hey.
Ja,
Stimmung war super. Gut auf dem.
Der Verein, ich fand auch von den, also das fand ich auch cool bei den Interviews mit so einer Werbewand und so weiter, Sponsorenwand. Das wirkte alles gut. Also die haben auf jeden Fall was vorbereitet fürs erste Heimspiel, haben es glücklich gewonnen am Ende. Also es war ein offener Schlagabtausch. Man hätte es, ja, so, es ist jetzt nicht so, dass man am Ende. Also in der letzten Minute hätte auch hier und da noch doch ein Unentschieden herauskommen können. Aber na gut, ich will sagen, jetzt war glücklich, aber nicht unverdient. Penzberg hat auch noch 2 10-Meter verschossen. Also man hätte es auch früher zumachen können. Mhm. Ja, aber Penzberg hat diese 3 Punkte. Und
der Live-Ticker ist gut geführt, sehe ich gerade. Ja. Da wird sogar, man hat sogar dann extra immer eingegeben, erstes Foul, zweites Foul und so weiter. Ja. Also das wurde, also ist gut gemacht, das sind auch viele Details. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
Siehste?
Also das ist auch gut gemacht. Ich habe einfach nur Foul dann, weil man gibt dann automatisch ja Foul ein im System und dann ist es natürlich cooler, wenn man auch direkt reinschreibt, ja, zweites, drittes, viertes Foul, dann kann man das auch so im Live-Ticker, sonst muss man musst du immer manuell zählen, wie viele Fouls schon waren. Das ist total ätzend. Ja. Cool.
Ja, haben sie gemacht. Ja. Waren fleißig.
Kann man sich mitnehmen.
Also daher, Dankeschön nach Penzberg. War auch, wie gesagt, ich kann nur Glückwunsch sagen zu den 3 Punkten. War verdient. Und war ein schönes, spannendes Spiel, muss man auch sagen. Konnte man sich anschauen. Viele Tore. Also von daher, in der Hinsicht auf jeden Fall Werbung. Und die Zuschauer haben es sicherlich vor Ort genossen. So muss man es einfach sagen. Also von daher, gute 3 Punkte für Penzberg.
Ja.
Top, ne? Aber lass uns dann jetzt mal ganz schnell auf den nächsten Samstag schauen, weil da kommt ja schon der zweite Spieltag da rein.
Der zweite schon.
Wir machen einfach schnell die Tipps und diesmal schneiden wir sie am Ende auch nicht ab, weil beim letzten Mal wurde mir gesagt, da wurden die Tipps so ein bisschen
Das habe ich dann, da war hier was mit der Aufnahme. Ja.
Einfach nur Sieg, Niederlage, ich sag dir die Spiele und dann einfach nur, wer gewinnt oder
unentschieden.
Okay, Samstag, 11.09., das ist jetzt am kommenden Samstag, um 15 Uhr treffen die HSV Panthers auf den Stuttgarter Futsal Club. Daniel, wer gewinnt?
Stuttgarter Futsal Club.
Okay, ich bin bei dir. Ich glaube auch, nachdem ich das gesehen habe, also die HSV Panthers müssten einen Megasprung machen, um da eine Chance zu kriegen. Und wenn die Stuttgarter Futsal Club da ähnlich souverän auftreten, können die HSV Panthers da wahrscheinlich nicht viel holen. Aber HSV Panthers, fühlt euch gerne gereizt und beweist uns das Gegenteil. Dann 16.15 Uhr am 11.09. am Samstag. Hot 05 Futsal gegen 1894 Berlin. Was sagst du?
Hot. Ich hoffe, es findet statt. Und Hot.
Ich gehe davon aus, dass es stattfindet und ich denke auch, dass Hot. So, dann um 18 Uhr. Für mich ein sehr interessantes Spiel. TSV Weilimdorf, Memosch Söser, neuer Club gegen den alten MCA Futsal Club Bielefeld. Was sagst du?
Ja, Weilimdorf.
Okay, ich halte mich raus. Ich muss aber sagen, Weilimdorf durchaus favorisiert, aber ich kann mir vorstellen, da könnte was anderes passieren. Aber egal. Ich lasse da meinen Tipp weg. Und du wirst jetzt deinen Tipp bei Wacker Eagles gegen Fortuna Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf, das muss sein. Allein weil es für uns sein muss. Ja, also wie du sagst, 12 Punkte. So, jetzt haben wir schon 3. Ja, Wacker Eagles zählt nun mal zu den Teams, die alle und jetzt auch im ersten eher zu den Kandidaten im unteren Drittel, machen wir es nicht ganz so extrem, aber im unteren Drittel sehen. Und wenn man da raus will, muss man gewinnen.
Okay, jetzt tippst du doch für Düsseldorf. Okay. Also ich fände, wenn sie jetzt dort nicht gewinnen würden, dann wäre der Sieg gegen die HSV Panthers halb so schön, finde ich. Also wenn du gegen die HSV Panthers gewinnst, sicherlich auch favorisiert gegen die Wacker Eagles. Gut. Und am Sonntag findet dann um 15 Uhr in Mainz das Duell TSG 1846 Mainz gegen den FC Penzberg. Gab es schon bei der Deutschen Meisterschaft zuletzt. Was sagst du?
Ja, Heimspiel macht's wieder und wird den Unterschied ausmachen. Mainz.
Okay, ich denke auch. Allerdings sollte Mainz Penzberg nicht unterschätzen. Die sind bestimmt auf Revanche aus, aber ich sehe die bessere Veranlagung, Spielanlage in der Hinsicht auch bei Mainz und gehe von einem Mainzer Heimsieg aus.
Ist auch die Frage, wunderbar, ob Penzberg am Sonntag auch alle Fußballer dann am Start hat beim Auswärtsspiel. Das wird ja auch ganz spannend. Wer kann da mitfahren?
Na, wobei, jetzt haben sie ja auch sonntags
gespielt. Ja, Heimspiel. Also,
ja, hast du recht.
Muss ja am Samstag losfahren.
Ja, und das, also Penzberg hat sicherlich mit Abstand die weitesten Fahrten. Also,
ja,
müssen immer viel fahren aus dem Süden Bayerns.
Ne? Also, wenn Penzberg erst am Sonntag losfährt, dann ganz klar Mainz. Ja, dann sind wir dasselbe Problem wie mit 1894. Also, reist du an dem Tag davor an und fährst da 7 Stunden Auto oder 6 Stunden? No way. Also, dann, das wird dann, glaube ich, nicht. Wenn sie einen Tag früh anreisen, müssen die Fußballer ja, können nicht Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob da ein Spiel stattfindet. Ja, bin gespannt.
Okay, super, dann haben wir alle Spiele und damit haben wir doch die Folge heute wunderbar abgeschlossen.
Ja, boah, also ich hoffe, alle Zuhörer, war natürlich jetzt ein bisschen too much, aber hey, komm, 1 Stunde 20 für den ersten Futsal-Spieltag, für den ersten Spieltag der Futsal-Bundesliga, das war, glaube ich, okay, uns heute mal die Zeit damit zu nehmen und bedanke mich, wer bis hierhin gehört hat, mega Futsal-Fan.
Auf jeden Fall.
Geiler Typ. Vielen Dank. Oder Typ Pin. Ja, so geil. mega und alle richtig geile Futsal-Woche da am Wochenende. Ciao Sebastian, ciao Zuhörer.
Ciao Daniel und allen einen schönen.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.